Jetzt bin ich im Gespräch mit Dr. Sven Trautmann vom Referat Internationale Zusammenarbeit der Stadt Leipzig. Ich habe vor einer Weile nochmal zwei Romane des israelischen Autors Samuel Agnon gelesen, nämlich Herr Luplins Laden, das ja auch in einer deutschen Übersetzung vorliegt, und To This Day, das nur auf Englisch und auf in Hebräisch existiert. Samuel Agnon hat sich ja zur Zeit des Ersten Weltkriegs in Leipzig aufgehalten und beschreibt auch Leipzig zu dieser Zeit eben in diesem Roman, und das ist eben ja das jüdische Leben zur Zeit des Ersten Weltkriegs, dass man sich heute kaum noch vorstellen kann. Was würden Sie sagen, was hilft dabei, sich ein Bild zu machen von dem jüdischen Leben zu dieser Zeit, eben vor dem Zweiten Weltkrieg?
Also was hilft, ist sich zum einen, wie Sie es eben schon gesagt haben, mit der Literatur, die es aus der Zeit gibt, zu beschäftigen, aber auch mit Literatur, die sich mit dem jüdischen Leben vor dem Zweiten Weltkrieg, vor der Shoah, mit dem jüdischen Leben danach und heute in Leipzig beschäftigt. Was auch hilft, ist, sich die Orte jüdischen Lebens in Leipzig anzuschauen, die historischen, die heutigen, und so viele Quellen wie möglich heranzuziehen, von Fotos über Musik, die entstanden ist. Es gab einen jüdischen Sportverein in Leipzig. Also es gibt ganz viele Zugänge zu jüdischen Leben in Leipzig und den vielen Facetten, die dieses jüdische Leben hier hatte und heute auch wieder hat.
Jetzt soll es ja auch um das heutige Besuchsprogramm gehen, aber interessieren tut mich natürlich auch, wie das eigentlich zu DDR-Zeiten war. Da gab es ja zumindest informelle Kontakte immer wieder, meistens von Privatpersonen angestoßen. Was würden Sie dazu sagen, wie war das zu DDR-Zeiten? Das war ja auch Konjunkturen vielleicht unterworfen. In den 50er Jahren gab es eine sehr problematische Zeit. Später dann gab es vielleicht auch mehr Kontakte, oder? Wie ist das entstanden?
Genau, es ist eine sehr komplexe Gemengelage, die es da in der DDR gab. Die Gemeinde hier in Leipzig hat sich schon unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg und der Shoah wieder gegründet. Im Herbst 1945 hatte dann bis Anfang der 50er etwa 400 Mitglieder. Und dann wurde in der DDR, aber auch in der ganzen, im ganzen Ostblock, die Politik gegenüber jüdischen Leben repressiver. Das hing auch mit dem Verhältnis zum Staat Israel zusammen. Es gab dann die sogenannten Slansky-Prozesse, wo auch jüdische Menschen verfolgt wurden und woraufhin dann viele ausgewandert sind. Aus Leipzig sowohl in die Bundesrepublik als auch nach Israel, Großbritannien, in die USA. Und ab da ist das jüdische Leben in Leipzig kontinuierlich zurückgegangen. Ende der 1980er Jahre hatte die Gemeinde weniger als 40 Mitglieder und man hat schon überlegt, wie man aus der Synagoge ein Museum machen kann und wie man die letzten Reste des jüdischen Lebens quasi für die Nachwelt erhalten kann. Gleichzeitig begann aber schon in den 1970er Jahren ein intensiver jüdisch-christlicher Dialog, angestoßen auch von christlichen Akteuren, die sich mit der Schuldfrage der christlichen Kirchen im Zweiten Weltkrieg beschäftigt haben. Aktion Sühnezeichen, die Arbeitsgemeinschaft Judentum und Kirche, die dann später zur Arbeitsgemeinschaft oder zur jüdisch-christlichen Arbeitsgemeinschaft wurde. Und aus dieser Zeit in den 70ern, 80ern resultierten dann auch schon mehr, vor allen Dingen individuelle Kontakte, also vor allem der jüdischen Gemeinde zu christlichen und säkularen Akteuren in Leipzig, aber auch zu ehemaligen Leipzigern weltweit, die Kontakte nach Leipzig gesucht haben, die ihre Geburtsstadt besuchen wollten und die dafür vor allen Dingen die Möglichkeiten während der Messe genutzt hatten, als es leichter war, in die DDR einzureisen und sozusagen als Kaufleute, Händler nach Leipzig zu kommen und dann hier auch sozusagen die Gemeinde zu besuchen, die jüdischen Wurzeln und die eigenen Familienursprünge.
Aber das ging dann wahrscheinlich meistens von der jüdischen Gemeinde hier aus und von den eben Besuchenden. Oder gab es damals auch schon städtische Aktivitäten, so diesen Besuch, diese Besuche in Austausch zu befördern?
Gerade in den 70ern und frühen 80ern war es vor allen Dingen auf privater Initiative durch die Gemeinde und eben durch die Kirchen. Und erst Mitte, Ende der 80er Jahre, als Erich Honecker die Hoffnung hatte, eine internationale Anerkennung der DDR zu erreichen, indem er selber nach Washington eingeladen wird und dabei die Idee hatte, dass ihm jüdische Kreise und ein besseres Verhältnis zum Staat Israel helfen. Das heißt, in der DDR sind dann die Synagogen saniert worden, die Gemeindevorsitzenden sind mit Orden ausgestattet worden und es war auch den Gemeindemitgliedern und den Gemeindevorsitzenden dann eher möglich, nach Israel zu reisen. Also so ist der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Leipzig dann 1988, denke ich, das erste Mal nach Israel gereist und hat Familie besucht. Und ab da war sozusagen mehr möglich. Es wurden Gedenkplaketten und Tafeln eingeweiht, Gedenksteine. Es gab eine erste große Ausstellung in Leipzig, für die sich auch die Stadt sehr stark eingesetzt hat. Also eigentlich ab 1988 war dann erst mehr möglich, als Honecker hoffte, über Israel und die Zusammenarbeit mit den jüdischen Gemeinden mehr internationale Anerkennung zu bekommen. Und eigentlich erst nach der Friedlichen Revolution und der Wiedervereinigung wehte dann wirklich ein neuer Wind in der Stadtverwaltung und das Verhältnis zur jüdischen Gemeinde in Leipzig, aber auch zur ehemaligen jüdischen Stadtbewohnerinnen und Bewohnern hat sich dann danach erst vollkommen gewandelt.
Auch in Israel gab es ja Verbände und Vereine ehemaliger jüdischer Leipzigerinnen und Leipziger. Haben die auch eine wichtige Rolle gespielt dabei, diese Kontakte dann zu ermöglichen?
Genau, gerade der Verband der ehemaligen Leipziger in Israel hat eigentlich eine ganz zentrale Rolle gespielt, weil er hat den Wunsch der Verbandsmitglieder, Kontakt zur alten Heimat zu finden, sehr stark an die Stadt herangetragen. Es gab in den alten Bundesländern schon seit den 60ern und 70ern Besuchsprogramme einzelner Städte und die ehemaligen Leipziger haben dann eben diesen Wunsch auch nach Leipzig getragen und haben gesagt, Entschuldigung, auch wir würden gern unsere Geburtsstadt wiedersehen oder wir haben ganz viele Verbandsmitglieder, die das wollen. Und gleichzeitig hatte Leipzig dann eben das Glück, dass mit Dr. Hinrich Lehmann-Grube es einen Oberbürgermeister gab, der ursprünglich aus Hannover kam, der die westdeutschen Besuchsprogramme kannte und der dem ganz offen gegenübergestanden hat. Und dann mit dem Stadtpräsidenten Friedrich Magirius, der jetzt auch Ehrenbürger der Stadt Leipzig ist und sehr, sehr viel angeschoben hat, sodass man dann 1992 eben das erste Mal ehemalige Stadtbewohnerinnen und Bewohner einladen konnte. Und die erste Gruppe, die im November um die Reichspogromnacht und das Gedenken daran nach Leipzig kam, eingeladen hat. Und das waren alles Verbandsmitglieder aus Israel.
Das war dann also auch städtische, waren damals dann auch städtische Programme seit 1992. Jetzt ist das, findet das heute bis zum 13. Juli wieder statt, so eine Begegnung. Wahrscheinlich hat sich das auch ein bisschen gewandelt, dass es jetzt doch meistens eher Angehörige sind, weil die Menschen, die tatsächlich die Shoah überlebt haben oder damals schon im damaligen Palästina dann ansässig waren, sind wahrscheinlich jetzt in der Minderzahl oder nur noch ganz wenige. Was sind das heute für Menschen und wo kommen sie her, die heute eben dann an diesem Besuchsprogramm teilnehmen?
Sie haben recht, wir erleben jetzt leider nach und nach das Versterben der letzten Zeitzeugen, also der letzten Menschen, die noch in den 20ern und 30ern in Leipzig oder an anderen Orten in Deutschland geboren sind und den Nationalsozialismus selbst erleben mussten. Zum Teil sind einige der Gäste jetzt während des Zweiten Weltkrieges geboren, wo es den Eltern schon oder noch möglich war zu fliehen. Also die älteste Teilnehmerin ist dieses Jahr 1940 geboren worden, schon in Großbritannien. Und ansonsten ist es jetzt eben vor allen Dingen die zweite, dritte Generation, für die die Stadt Leipzig das Besuchsprogramm auch geöffnet hat und die ein sehr, sehr großes Interesse an ihren familiären Wurzeln hat, die nach Leipzig kommen, um Familienrecherche zu betreiben, um die Orte zu sehen, von denen ihre Eltern und Großeltern oft erzählt haben, so sie über ihre Kindheit in Deutschland gesprochen haben und die auch hierher kommen, um eben in Archive zu gehen, um die Wohnorte ihrer Familie zu sehen, die Stolpersteinprojekte initiieren und auf ganz vielfältige Weise so eine Verbindung mit der Heimat, der früheren Heimat ihrer Familie bewahren wollen, neu aufbauen wollen und diesen Faden, der ein wichtiger Teil der eigenen Identität ist, dort eben weiter halten wollen und die Geschichte weiterschreiben wollen.
Was steht da alles auf dem Programm? Also was ist von der städtischen Seite da alles vielleicht als Programm geplant?
Wir haben als Klammer des Besuchsprogramms immer einen Willkommensabend, um uns gegenseitig kennenzulernen und so ein bisschen auf das Programm vorzubereiten und am Ende einen Abschlussabend. Und dazwischen haben wir natürlich eine Stadtrundfahrt, um den Gästen zu zeigen, wie sieht Leipzig heute aus, welche jüdischen Spuren gibt es noch in der Stadt, aber was sind auch ansonsten die wichtigen Orte, die man in der Stadt gesehen haben muss. Außerdem lädt Oberbürgermeister Jung auch in Tradition seiner Amtsvorgänger immer zu einem Empfang für die ehemaligen Leipziger ein. Der wird diesmal im Alten Rathaus stattfinden, wo sich die Gäste in ein besonderes Erinnerungsbuch eintragen. Wir werden Vorträge besuchen, wir werden ein Konzert des Leipziger Synagogalchors im Gewandhaus am Sonntag besuchen. Die Gäste besuchen natürlich die jüdische Gemeinde, den Schabbat-Gottesdienst und auch die jüdischen Friedhöfe. Wir werden gemeinsam im Arjowitsch-Haus, dem jüdischen Kultur- und Begegnungszentrum, sein. Wir werden die Anne-Frank-Schoer-Bibliothek besuchen und versuchen eigentlich ein möglichst vielfältiges Programm zu bieten und Institutionen vorzustellen, die sich mit jüdischem Leben beschäftigen, sich dem Andenken und Erinnern widmen, die aber auch sich für jüdisches Leben im Hier und Jetzt und den Kampf gegen Antisemitismus engagieren. Und wir versuchen zu zeigen, wie Leipzig heute ist, wie bunt, wie vielfältig, wie sich Leipzig auf ganz vielfältige Weise gegen Diskriminierung engagiert. Wir werden zu Gast sein bei einer Zeremonie für das Netzwerk Meers for Peace, wenn die Friedensflagge am Freitag vor dem Rathaus gehisst wird. Also ja, wir hoffen, ganz viele Anknüpfungspunkte geben zu können, um Leipzig wieder besser kennenzulernen und um eben eine Verbindung mit Leipzig zu ermöglichen.
Auch vor ganz kurzem ist ja so ein kleines biografisches Bändchen zu Hanna Gildoni im Leipziger Verlag Hendrich und Hendrich erschienen in der Reihe Jüdische Miniaturen. Und der Name von Hanna Gildoni ist ja auch eng mit diesem Besuchsprogramm verknüpft. Wer war diese Hanna Gildoni?
Hanna Gildoni ist 1923 in Leipzig geboren. Ihre Eltern kamen beide aus Polen, sind dort geboren. Sie selbst hatte deshalb auch noch die polnische Staatsbürgerschaft. Und Hanna Gildoni hat in Leipzig als Kind dann eben den Beginn des Nationalsozialismus erlebt, hat die Pogromnacht und die Polenaktion gesehen. Und nach Kriegsausbruch ist es ihr dann noch mit ihrer Mutter, der Vater ist schon etwas eher geflohen, ist es dann mit ihrer Mutter gelungen, aus Leipzig über Ungarn nach Israel zu fliehen. Dort hat sie ein neues Leben aufgebaut, ist in den 90ern Vorsitzende des Verbands ehemaliger Leipziger geworden, hat das erste Besuchsprogramm schon mitorganisiert und begleitet und hat seitdem immer wieder am Besuchsprogramm teilgenommen und sich in vielfältiger Weise für Leipzig, für jüdisches Leben, für die Erinnerung eingesetzt, hat dafür gesorgt, dass das Gebäude, in dem sich die früher hieß die Deutsche Zentralbücherei für Blinde, heute hat sie einen leicht anderen Namen. Jedenfalls das Gebäude, wo die drin ist, das war früher die Kallebach-Schule. Auf ihre Initiative ist das Ganze nach Ephraim Kallebach als Kallebach-Haus benannt worden. Sie hat Zeitzeugeninterviews geführt, immer wieder vor Schulklassen gesprochen und ganz, ganz viele andere Sachen gemacht, um dafür zu sorgen, dass die Verbrechen, die hier geschehen sind, nicht vergessen werden und sich dabei gleichzeitig immer wieder für die Versöhnung stark gemacht. Und mit diesem kleinen Büchlein wollten wir zum einen ihre sehr beeindruckende Lebensgeschichte und ihre Verdienste für Leipzig erzählen und einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen und gleichzeitig an ihrer Biografie ein wenig mehr über das jüdische Leben in Leipzig erzählen, sozusagen wie ihre Familie in das Gemeindeleben integriert war, wie das Gemeindeleben generell strukturiert war, wie es dann durch die Nationalsozialisten zerstört wurde, die Verbrechen, die hier begangen wurden und wie es glücklicherweise aber auch vielen ehemaligen jüdischen Leipzigern gelungen ist, noch rechtzeitig zu fliehen und dann ein neues Leben außerhalb von Deutschland aufzubauen.
Das, was damit geschieht, ist ja auch so eine Archivierung der Erfahrungen von ehemaligen jüdischen Leipzigerinnen und Leipzigern. Und wenn ich so bedenke, dass das seit 1992 existiert, könnte man sich die Frage stellen, war das auch insgesamt schon ein Anliegen, die Geschichten irgendwie festzuhalten dann, die vielleicht durch diese Austausche dann vielleicht auch mündlich, aber auch vielleicht dann doch schriftlich niedergelegt werden könnten?
Es war immer ein Ziel der Stadt Leipzig sozusagen, die Gäste, die wieder nach Leipzig kommen und zum Teil sehr Schreckliches erlebt haben, auch als Zeugen hier zu nutzen und dieses Wissen mit einer jüngeren Generation zu teilen. Also es gab schon immer Zeitzeugengespräche vor Schulklassen. Es gab im Schulmuseum, was sich dort große Verdienste erworben hat, Zeitzeugengespräche, die auch audiomäßig oder als Film dokumentiert wurden, wo auch Publikationen entstanden sind. Aber der Wille, sozusagen die Erinnerung festzuhalten, ist eigentlich in den letzten Jahren nochmal gestiegen in dem Bewusstsein, dass wir nicht mehr lange Zeitzeugen haben werden, die über die schrecklichen Geschehnisse der 30er Jahre und die Shoah berichten können. Und das hoffen wir jetzt hier noch tun zu können, indem wir eben noch die wenigen Zeitzeugen, die es gibt, zu Wort kommen lassen.
Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch bei Dr. Sven Trautmann vom Referat Internationale Zusammenarbeit der Stadt Leipzig. Oder gibt es noch abschließende Worte?
Haben wir noch was? Ich möchte mich bei dem Stadtrat und den vielen Unterstützern des Besuchsprogramms bedanken, die dieses Programm seit vielen Jahren möglich machen. Ich selber empfinde es als unheimliches Privileg, Teil des Ganzen sein zu dürfen und bin wirklich dankbar, dass wir für viele Menschen hier eine Verbindung zu Leipzig schaffen, damit ganz viel Emotionen auslösen, einen ganz wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung, zur Versöhnung leisten und wirklich vielen Menschen Mosaiksteine bieten können, nach denen sie ihr ganzes Leben gesucht haben, wenn sie versuchen, ihre eigene Familiengeschichte zu einem großen Bild zusammenzuführen. Und da würde ich gerne allen, die das Vertrauen haben, zu uns nach Leipzig zu kommen, aber auch allen, die das möglich machen und unterstützen, herzlich danken.